Wir schreiben das Jahr 1978. Eine junge Frau steigt mit $35 in der Tasche aus einem Bus in New York. Es ist eiskalt. Ihr Mantel ist zu dünn, sie ist allein und trotzdem ist sie sicher, diese Stadt gehört irgendwann mir.
Über ihr flackern Neonreklamen. Unter ihr klebt der Straßenmatsch an den Schuhen. Taxen hupen, Sirenen heulen und irgendwo an der Ecke verkauft jemand Popcorn, das besser riecht als alles, was du dir leisten kannst.
Dieses Mädchen, das da mit einem Koffer und einem übergroßen Ego steht, ist Madonna Louise Ciccone aus Michigan. Und sie sagt später über diese Zeit, sie habe teilweise so wenig Geld gehabt, dass Popcorn ihr Abendessen war. Willkommen zu einer neuen Folge Berühmt, Begehrt, Beneidet. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Heute geht's um die Frau, die aus Pop ein politisches, sexuelles und religiöses Minenfeld gemacht hat. Und sie hat mit erhobenem Kopf darüber gelächelt, als wäre es ein Kindergeburtstag.
Wir sprechen über Madonna, über ihre großen Triumphe, ihre krassesten Skandale, ihre Lover, ihre Kinder und darüber, warum sie ernsthaft gesagt hat, ich werde nicht glücklich sein, bis ich so berühmt bin wie Gott.
Das ist eine Hammeraussage, Jan, aber fangen wir kurz davor an. Madonna wächst in Bay City und dann in einem Vorort von Detroit auf, in einer streng katholischen, italienisch geprägten Familie. Ihre Mutter stirbt, als Madonna erst 5 ist. Das reißt ein Loch, das sie nie ganz schließen kann. Auch wenn sie es später versucht, mit Kunst, Kontrolle und Arbeit zuzupflastern.
Sie ist das Mädchen mit Einsen in der Schule, einem IQ von 140. Sie nimmt Ballettunterricht, testet aber auch im Cheerleader-Outfit Grenzen aus. Der Minirock ist zu kurz, ihr Lippenstift zu rot und ihre Fragen sind zu frech.
Schließlich nimmt ein Tanzlehrer Madonna eines Tages beiseite und sagt, du musst nach New York. Da gehörst du hin. Und Madonna nimmt das nicht etwa als nette Metapher? Nein, sie bucht das Ticket.
Und New York ist damals nicht die aufgeräumte, teure City von heute mit SoulCycle und Matcha Latte. Späte 70er, frühe 80er, das ist Crime, Müllberge, bröckelnde Fassaden, aber auch eine kreative Explosion. Punk, Disco, frühe Hip-Hop-Jams im Park und Underground-Galerien.
Madonna ist zu dem Zeitpunkt 19. Und landet mittendrin in einem fremden Kosmos, in dem du morgens nicht weißt, ob du abends mit einem Tanzjob, einem blauen Auge oder einer neuen besten Freundin nach Hause kommst. Madonna muss sich durchkämpfen, denn Geld hat sie keins.
Sie schläft auf durchgelegenen Sofas, teilt Zimmer mit 5 Leuten und das Budget reicht oft nur für Popcorn und einen Kaffee. Trotzdem erzählt sie später mit einem gewissen Stolz davon. Als wäre es ihr persönliches Bootcamp gewesen.
Und irgendwie ist es doch auch ein bisschen so, Jan. Überleg mal, wie schnell heutzutage viele ihren Traum begraben, wenn es anfängt, anstrengend zu werden. Und Madonna war damals schon tough. Tagsüber rackert sie in Tanzstudios, nimmt verschiedene Kurse, eben alles, was sie erwischt, schwitzt sich durch leere Probenräume.
Ja, denn interessant ist, dass sie ursprünglich ernsthaft Tänzerin werden wollte in modernen Kompanien, avantgardistisch, sehr arty. Und ihre Lehrer sehen bei ihr eine tolle Energie, eine eiserne Disziplin. Zum Teil zwar nicht die beste Technik, aber ein unerschütterliches Ich werde das hier durchziehen, das praktisch aus ihren Augen leuchtet. Doch die große Profitanzkarriere will nicht kommen.
Stimmt, deswegen jobbt sie nebenbei in Restaurants als Garderobenfrau. Was auch immer, um die Miete und ihre Metrocard zu zahlen. Sie erzählt später, New York habe sie nicht liebevoll empfangen, sondern eher mit einem Schlag ins Gesicht. Und sie habe beschlossen, zurückzuschlagen, statt wegzurennen.
Übrigens, Manja, dabei fällt mir gerade ein, ich habe zur Vorbereitung dieser Folge dein Madonna-Buch durchgeblättert. Da ist auch ein Halbakt von ihr drin.
Ja, lustig. Das Buch habe ich schon gesucht. Naja, gut zu wissen, dass das bei dir liegt. Sie posierte auch nackt für Kunstkurse und Fotografen. Also das muss man auch erstmal können. Sie gibt einfach nicht auf. Aber irgendwann merkt sie auch, als Tänzerin bist du offenbar austauschbar. Die Entscheidungen treffen andere und diese Rolle liegt ihr so gar nicht.
Also schnappt sie sich eine Gitarre, hängt mit Musikern rum, gründet Bands mit Namen wie Breakfast Club und Emmy und beginnt Songs zu schreiben, die genauso frech sind wie sie selbst. Sie steht in kleinen Clubs mit mieser Akustik, aber jede Bewegung schreit schon, ich stehe hier nicht nur für einen Abend, ich bleibe.
Ich mag dieses Bild. Madonna vor vielleicht 30 Leuten, das Licht ist schlecht, der Sound kratzig, aber sie performt, als wäre sie schon im Madison Square Garden. Kein Gedanke von wegen, oh, wir sind nur eine kleine Band, danke, dass ihr da seid, sondern pure Showfrau, die auch in einem Kellerclub auf Diva macht. Und genau das merken die Leute.
Und per Zufall passiert es dann. Ihr damaliger Freund DJ Mark Kamens nimmt eine ihrer Kassetten, spielt sie im Club und die Leute tanzen. Schließlich landet ihr Demo durch ihn dann letztlich bei einer Plattenfirma. Und der Eingangsstempel auf ihrer Kassette wird der Beginn der Karriere, die Popgeschichte verändern wird.
Ja, die Legende sagt, Madonna geht in dieses Labelbüro und sagt den Plattenbossen klipp und klar, wie sie klingen will. Sie verhandelt als Newcomerin um ihre kreativen Freiheiten, um ihr Image, um die Art der Musikvideos. Wahnsinn! Für die damalige Zeit, in der Frauen oft nur die Stimme waren, aber nicht die Chefetage ihres Projekts.
Ja, Madonna eben. 1983 erscheint dann ihr Debütalbum Madonna. Elektropoppig, clubby, mit Songs wie Holiday, Borderline und Lucky Star. Musik, die nach Neonlicht, Rollerdisco und Kleinstadtflucht klingt.
Ja, wir haben alle dazu getanzt. Und zwar mit fetter Madonna-Schleife im Haar und Jeansjacke. Aber viele dachten damals, ach, noch eine Dance-Pop-Sängerin, die in spätestens 2 Jahren wieder verschwunden ist. Na, und die haben sich leicht verschätzt.
Du sagst es. Was das Album unterscheidet, ist diese Mischung aus süßer Stimme und rotzfrecher Attitüde. Sie singt wie eine Freundin, die dir beim Schminken im Bad erzählt, dass sie heute Nacht was Großes vorhat. Und, du hast es schon angesprochen, da ist auch dieser Look. Leggings, Netzstrumpfhosen, Millionen Armbänder, Haargummis und Kruzifixe.
Genau, Jan. Plötzlich laufen Teenager-Mädchen in halben Schuluniformen, halben Second-Hand-Outfits durch die Straßen und wollen aussehen wie Madonna. Nicht perfekt, sondern too much. Auf die beste Art. Und dann ist da noch diese berühmte Madonna-Attitüde. Während andere Künstlerinnen davon träumen, mal gehört zu werden, haut Madonna schon in Interviews raus, sie wolle nicht einfach berühmt sein, sondern so berühmt wie Gott.
Ich finde es heute noch großartig, denn das ist ein Satz, der alles über ihr Mindset sagt. Für sie ist Erfolg keine Option, sondern eine Art Religion, in der sie gleichzeitig Priesterin und Messias sein will. Man stelle sich vor, du hockst auf einer durchgesessenen Matratze, kaust Popcorn, hörst die Nachbarn streiten und schwörst dir, dass die Welt deinen Namen kennen wird. Das ist nicht nur Größenwahn, das ist auch eine knallharte Überlebensstrategie.
Es sehe ich genauso, Jan. Wir müssen aber den wirklichen Durchbruch erzählen. Denn der kommt 1984 mit einem Auftritt, der in jede Pop-Doku gehört. Die MTV Video Music Awards. Madonna tritt mit dem damals neuen Song Like a Virgin auf. Ein Track, der schon im Titel provoziert, weil jungfräulich und Pop-Sexbomben-Image aufeinanderprallen.
Madonna wird wie eine Braut inszeniert. Weißes Kleid, Schleier, Beuteugürtel, Spitze, jede Menge Schmuck. Sehr unschuldig, aber im Unterton, ich bestimme hier, nicht du. Was dann passiert, ist halb Zufall, halb Genie. Sie regelt sich auf dem Bühnenboden, rutscht, das Kleid geht ein Stück hoch, das Strumpfband wird sichtbar und Amerika flippt aus.
Wahnsinn! Man muss sich das vorstellen im Kontext dieser Zeit. Die Reagan-Ära mit einer konservativen Moral. Und dann rollt da diese Frau in einem Brautkleid über die Bühne, als wäre sie gerade von ihrer eigenen Hochzeit ausgebüxt, um im Club zu feiern. Die Kamera weiß gar nicht, wohin sie zuerst halten soll. Das Publikum schwankt zwischen Skandal und Wow. Und die MTV-Produzenten merken, wir haben gerade Fernsehgeschichte geschrieben.
Eltern fanden es schrecklich, Teenies fanden es legendär und Madonna fand es, nach eigenen Aussagen vor allem, wirkungsvoll. Sie sagte später sinngemäß, nichts daran war Zufall, ich wusste genau, was ich tue.
Dieser Auftritt ist ein Musterbeispiel für ihre Strategie. Sie benutzt Symbole, die tief sitzen, Hochzeitskleid, Jungfräulichkeit und verdreht sie so, dass sie plötzlich nicht mehr für Reinheit stehen, sondern für Selbstbestimmung und Lust.
Like a Virgin wird zum Nummer 1-Hit. Das dazugehörige Album verkauft sich millionenfach und der Name Madonna ist plötzlich in jedem Haushalt ein Thema. Positiv oder negativ, aber immer laut. Madonna wird zur Projektionsfläche für Teenager-Mädchen, die sehen, dass man sich nicht entschuldigen muss, für Moralapostel, die glauben, sie sei der Anfang vom Ende, und für die Industrie, die merkt, Skandal verkauft sich wunderbar.
Absolut. Und ab da ist klar, sie wird nicht einfach nur Hits abliefern, sondern löst durch ihr Wirken tiefgreifende gesellschaftliche Debatten aus.
Und wir reden hier nicht über irgendein One-Hit-Wonder. Sie legt nach mit Material Girl, inszeniert sich im Video als Marilyn Monroe-Double in Pink, umgeben von Männern mit Geschenken, nur um am Ende den reichen Produzenten gegen einen schlechten Typen mit altem Auto auszutauschen.
Madonnas Subtext dazu lautet: Ihr denkt, ich bin nur auf Geld aus, aber ich spiele dieses Klischee bewusst, um euch damit zu spiegeln. Viele haben das damals nicht verstanden, aber junge Frauen haben sehr genau gespürt, hier nimmt uns jemand als Zielgruppe ernst. Wir sind nicht nur Deko.
Madonnas Einfluss auf ihre Fans ist gerade in dieser Zeit enorm. Mädchen, die in Kleinstädten aufwachsen, streng erzogen, können plötzlich jemand im Fernsehen sehen, der laut ist, lacht, tanzt und flirtet und nicht dafür bestraft wird, zumindest nicht finanziell. Briefe an sie haben den Tenor: Du hast mir gezeigt, dass ich aus meinem Kaff raus kann, oder du hast mir Mut gemacht, zu mir zu stehen.
Ach, Gänsehaut, ja, Jan. Madonna ist nicht nur Poster an der Wand, sie ist so eine Art inoffizielle Mentorin im Walkman. Und ganz ehrlich, wer hat nicht irgendwie seine eigene Madonna-Phase gehabt? Madonna war damals für viele die erste Frau im Fernsehen, die Körperlichkeit nicht als etwas Schamvolles, sondern als Kraft gezeigt hat, auch wenn sie dafür einen Batzen Kritiken kassiert hat.
Manja, wir müssen es kurz einordnen. Dass man heute Popstars wie Lady Gaga, Rihanna oder Dua Lipa so selbstverständlich sieht, hat auch viel mit Madonna zu tun. Sie hat allen den Weg geebnet. Und damals nach Like a Virgin und Material Girl hätte Madonna easy auf Autopilot gehen können. Mehr süße Pop-Hits, mehr Schleifen im Haar, fertig.
Ja, da wäre aber Madonna nicht Madonna, wenn sie das getan hätte. Wir müssen kurz über ihre Beziehung zu Schauspieler Sean Penn sprechen. Denn bevor sie Gott und den Vatikan provoziert, spielt sich mit ihm das erste Drama in ihrem Privatleben ab. Mitte der 80er treffen sich die beiden am Set und es knistert sofort.
Irgendwie klar, denn er ist der aufbrausende Jungschauspieler, sie die aufsteigende Popsensation. 1985 heiraten sie. Es ist eine Ehe wie ein ständig explodierender Film. Paparazzi-Prügeleien, Eifersucht, Leidenschaft. Zwei Menschen mit zu viel Temperament für ein Wohnzimmer.
Diese Beziehung zeigt Madonna brutal, wie hoch der Preis ist, wenn Liebe, Karriere und Öffentlichkeit gleichzeitig an einem ziehen. Ihre Wut, ihre Verletzlichkeit und all diese Ereignisse aus dieser persönlichen, emotionalen Phase fließen natürlich in ihre Musik mit ein. Und als sich Madonna von Sean Penn scheiden lässt, entsteht Like a Prayer.
Like a Prayer 1989 klingt im Titel brav, aber das Video entzündet alles, was konservative Seelen lieben. Brennende Kreuze, ein Heiliger mit Sixpack, Kuss mit einem schwarzen Jesus. Der Vatikan ist wütend und Pepsi schmeißt Madonna aus einem Millionendeal raus. Madonna behält dank cleverem Vertrag das Geld und schaut zu, wie der Song zur Hymne wird.
Und bestimmt erinnert ihr euch an das Video, in dem sieht man Madonna in diesem engen Kleid, wie sie Zeugin eines rassistischen Übergriffs wird. Ein Unschuldiger wird verhaftet, sie flüchtet in die Kirche, weint vor einer Statue und küsst dann diesen Heiligen, der plötzlich lebendig wird. Erotik, Religion und Rassismuskritik prallen aufeinander und niemand weiß so recht, sollen wir jetzt beten oder tanzen?
Für die einen ist sie eine Gotteslästerin, für andere die erste, die zeigt, Glaube, Lust und Gerechtigkeit können in einer Person existieren, auch mit Haarspray und Gospelchor. Spannend ist, dass sie ihre katholische Kindheit hier nicht nur verspottet, sondern wie Requisiten benutzt. Kreuze, Heilige, Schuld werden zu ihrem persönlichen Theaterfundus. Sie sagt später, Religion sei für sie ein Werkzeugkasten gewesen, mit dem sie ihre eigenen Dämonen und Obsessionen in Bilder verwandelt.
Ja, mal abgesehen von der Theologie ist der Song einfach ein Monsterhit. Gospelchor, 80er Pop, ihre Stimme, die im Refrain kurz bricht, das ist Gänsehaut. Egal, ob man an Gott, Glitzer oder nur guten Bass glaubt. Es ist typisch Madonna. Sie verliert damit einen Cola-Spot, gewinnt aber einen Platz in der Popgeschichte. Geld weg, aber der Mythos ist gesichert.
Danach kommt Vogue, eigentlich als B-Seitentrack gedacht und wird zur Hymne für alle, die sich vor dem Spiegel in Posen werfen. Sie nimmt das Voguing aus der queeren Ballroom-Szene, eine Tanzform, die in Underground-Hallen geboren wurde, und stellt sie ins grelle Scheinwerferlicht.
Ich sehe das Video direkt vor mir. Schwarz-Weiß-Klammer, Old-Hollywood-Vibes, darunter eine stille Verbeugung vor einer Szene, die Jahrzehnte unsichtbar war. Einfach zeitlos. Also ich kann mir das auch heute immer wieder anschauen. Herrlich.
An der Stelle müssen wir über ihren legendären BH sprechen.
Ja, unbedingt natürlich. Weißt du, wie sie dazu gekommen ist?
Es war wohl so, dass Madonna für ihre Blonde Ambition Tour 1990 nach einem Outfit suchte, das Weiblichkeit und Stärke verbindet. Sie kontaktiert Star-Designer Jean-Paul Gaultier, weil sie seine extravagante und avantgardistische Mode schätzt. Und der treibt das Ganze dann auf die Spitze. Das Korsett mit kegelförmigen BH von Gaultier wird Madonnas Waffe für Weiblichkeit.
Und wird dann bei Like a Virgin zur halben Selbstbefriedigungsperformance auf einem Bett. Die Leute brüllen begeistert. Es ist die erste Tour, die ein Popkonzert wie ein Theaterstück inszeniert. Kapitel, Kostüme, Story. Also damals war das eine kleine Revolution. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Jan, die Tour war inmitten der AIDS-Krise auch ein politisches Statement.
Du sagst es, denn auf der Bühne stehen offen queere Tänzer, einige HIV-positiv. Madonna widmet ihnen Songs, zeigt Kondome, spricht über Angst und Lust in einem Atemzug. Sie war nicht immer perfekt informiert, aber sie war da, laut, sichtbar und solidarisch, während viele andere schwiegen.
Ja, dabei müssen wir auch kurz einen Blick auf Madonnas Privatleben werfen. Denn in den 90ern ist sie mit einigen prominenten Männern liiert und Affären gab es natürlich auch jede Menge. Da war zum Beispiel Tupac, der Basketballstar Dennis Rodman und natürlich Schauspieler Warren Beatty.
Ja, mit Warren Beatty war sie zusammen nach Abschluss der Dreharbeiten von Dick Tracy. In der Comic-Verfilmung spielt Madonna die fiktive Figur Breathless Mahoney, eine Blondine, die bereit war, für Geld zu morden. Aber wusstest du, Manja, dass Madonna auch mit dem Rapper Vanilla Ice zusammen war?
Ja klar, Ice, Ice Baby. Die beiden waren ein Paar während der Zeit ihres Buches Sex. Damals war das Buch revolutionär. Ein Hochglanzband voller Fetisch, Nacktheit, Rollenspiel. Madonna mit Männern, Frauen allein, gefesselt, frei. Und dazu erscheint mit Erotica ein Album, das dunklen Club-Sound mit Flüsterstimme mischt. In den Buchläden gab es den Band damals nur unterm Ladentisch.
Mit Erotica erfindet sie Mistress Dita, ein Domina-alter Ego, das Macht umdreht, statt brav im Liebesliedchen zu schmachten. Aber das Publikum fremdelt, die Verkäufe brechen teilweise ein, die Presse wittert ein Karrieretief. Doch im Rückblick sieht man, Madonna hat früh Dinge gemacht, für die andere später gefeiert werden. Nur eben in einer Zeit, in der die Welt noch nicht bereit war.
Das Spannende ist, wie Madonna damit umgeht. Sie zieht sich nicht schmollend zurück, sondern wechselt einfach wieder die Farbe auf der Palette. Während die Sex-Ära ausläuft, arbeitet sie schon am nächsten Kapitel. Weniger Latex, mehr Spiritualität. Madonna ist wie diese Freundin, die nach jeder toxischen Beziehung plötzlich Yoga-Lehrerin wird.
Und schon steuern wir auf einen Wendepunkt in Madonnas Biografie zu. Denn Madonna lernt zufällig beim Joggen im New Yorker Central Park den Fitnesstrainer und Schauspieler Carlos Leon kennen. Und zwei Jahre später wird Madonna zum ersten Mal Mutter. 1996 wird die gemeinsame Tochter Lourdes Maria Ciccone geboren und plötzlich verschiebt sich für Madonna der Fokus.
Was gleichzeitig entsteht, auch der Film Evita und Madonna bekommt endlich Respekt als Schauspielerin. Aber sie merkt auch, was das Muttersein mit ihr macht. Sie wird nachdenklich. Was bleibt, wenn der Applaus leiser wird und da plötzlich ein kleines Wesen ist, das wichtiger ist als jede Chartplatzierung?
Aus dieser Phase entsteht Ray of Light. Elektronische Klänge, Kabbala, Yoga, schlaflose Nächte, in denen ein Baby schreit und eine Frau zum ersten Mal wirklich über ihre Endlichkeit nachdenkt. Sie singt über Einsamkeit, Geschwindigkeit, Sinnsuche, Frozen, The Power of Goodbye und dann der titelgebende Lichtstrahl, in dem sie durch den Song jagt, als hätte sie alle Lebenserfahrungen in einen Beat gepackt.
Und die Kritiker, die sie nach Sex abgeschrieben hatten, merken plötzlich, Madonna kann nicht nur provozieren, sie kann auch reifen. Die Fans, die sie früher im Kinderzimmer imitiert haben, sind jetzt selbst erwachsen mit Jobs, Trennungen, Kindern. Und Ray of Light trifft ihre Lebensphase genau. Das Album sagt im Grunde, du darfst müde sein, du darfst suchen und du darfst trotzdem tanzen.
Madonna zeigt damit einmal mehr, dass sie nicht nur Trends jagt, sondern ahnt, wo ihre Leute emotional gerade stehen und sie selbst natürlich auch. Denn die Beziehung mit dem Vater ihrer Tochter mündet eher in eine Freundschaft. Als Paar funktioniert es nicht mehr. Aber wie in jedem normalen Leben versucht auch Madonna für ihre Tochter das Beste daraus zu machen. Und das führt sie geradewegs aufs Land.
Stimmt. Ende der 90er, Anfang der 2000er ist Madonna in einem völlig neuen Setting. Statt nur New Yorker Clubs und L.A. Studios gibt es plötzlich englische Landgüter, Gummistiefel und den Regisseur Guy Ritchie an ihrer Seite. Wusstest du, Jan, wie sie Guy kennengelernt hat? Das finde ich irgendwie witzig.
Du meinst das Abendessen bei Sting und seiner Frau Trudy? Sting wusste wohl, dass Madonna von Ritchies Film Bube, Dame, König, Gras so beeindruckt war und brachte die beiden im Jahr 1998 zusammen. Andere sagen, Sting und Trudy haben die beiden nach einem Tennismatch einander vorgestellt. Aber egal wie, wichtig ist, es funkt tatsächlich.
Ja, verrückt. Madonna und Guy verlieben sich und heiraten 2000. Es war eine große, fast schon märchenhafte, sehr britische Hochzeit in Schottland. Die Paparazzi campen in den Hecken. Und Madonna versucht nun, aus der Stadtkönigin eine Landleben-Version zu bauen.
Diesmal soll alles perfekt sein. Madonna und Guy werden Eltern. Im Jahr 2000 kommt Rocco Ritchie zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt scheint alles wirklich zu passen.
Parallel dazu bringt Madonna das Album Music raus. Ein wilder elektronischer Popmix. Das Titellied Music läuft überall. In Radios, in Clubs, in Fitnessstudios. Und die Zeile Music makes the people come together ist quasi ihr Mantra für diese Zeit. Und ich finde diesen Kontrast herrlich. Tagsüber Reiterhosen und Landhaus und nachts Aufnahmen im Studio.
In Interviews merkt man, wie sie versucht, dieses britische Familienleben zu romantisieren. Sie spricht von Spaziergängen, Kochen, Kindern und Tradition. Gleichzeitig ist da die alte Madonna, die sich nie damit zufrieden gibt, nur Ehefrau zu sein, sondern immer noch die Arbeitstierversion von sich lebt. Das spürt man auf Music. Es ist verspielt, aber sehr kontrolliert produziert, wie eine Frau, die versucht, Landlebenchaos und Karrierekontrolle in einem Album zu vereinen.
Denn zwischen Madonna und Guy fliegen die Funken nicht nur romantisch. Sein Macho-Charme prallt auf ihren Kontrollzwang. Er will Pub-Abende und spontane Drehs, sie globale Tourneen mit perfekten Choreos. Irgendwie wird es zum Kampf zweier Alpha-Tiere, die sich versuchen, ein Nest zu teilen.
Und mitten in diesem Chaos entscheidet sich Madonna für mehr Leben, mehr Liebe. Sie adoptiert David aus Malawi, dann Mercy und schließlich die Zwillinge Esther und Stella, insgesamt 6 Kinder, eine sehr bunte internationale Familie. Aber mit Guy funktioniert die Ehe nicht mehr. Madonna reicht im Jahr 2008 die Scheidung von ihm ein.
Madonna beschreibt das Muttersein oft als ihr größtes Glück, aber auch als etwas, das ihr Ego relativiert hat. Plötzlich bist du nicht mehr der Mittelpunkt, sondern musst morgens Brot schmieren, egal wie viele Grammys im Regal stehen. Aber Muttersein in Madonnas Version ist nicht nur Idylle, sondern auch politisch und umstritten.
Die Adoptionen aus Malawi werden kritisch begleitet. War da alles korrekt? Hat sie mit Geld Türen geöffnet, die anderen verschlossen bleiben? Ist das Hilfe oder White Savior-Komplex? Madonna betont, wie sehr sie das Land unterstützt. Schulen, Kliniken, Infrastruktur. Und dass sie ihre Kinder liebt, nicht als Projekt, sondern als Menschen.
Trotzdem bleibt da ein Spannungsfeld und man merkt, dass es sie trifft, wenn nicht nur ihre Kunst, sondern ihre Familie moralisch seziert wird. Man darf nicht vergessen, während all das passiert, läuft ihre Karriere weiter auf höchstem Level.
Und sie steht mitten in Sorgerechtsstreitigkeiten, Flugtickets zwischen London, New York und Malawi und muss gleichzeitig Alben fertigstellen, Tourneen planen und Regisseure treffen. Diese Überlastung bricht an einigen Stellen durch, etwa als Rocco sich als Teenager entscheidet, lieber bei seinem Vater in London zu leben, was öffentlich wird und Madonna sichtlich verletzt.
Ja, Madonna ist plötzlich nicht nur ikonische Künstlerin, sondern auch eine Mutter, die ihr Kind vermisst. Und die ganze Welt kommentiert mit. Und trotzdem, Wenn man damals sieht, wie sie mit den Kids auf Social Media tanzt, sich von ihnen in Outfits beraten lässt oder wie Lourdes in Interviews sehr klar und selbstbewusst auftritt, da merkt man auch, da ist viel Liebe, aber auch viel Reibung. Naja, wie in jeder starken Familie eben auch.
Es gibt Berichte darüber, wie streng Madonna zu Hause war. Kein Junkfood, viel Training, Organisation wie im kleinen Unternehmen. Ich finde, das passt zu ihrem Image. Sie ist nicht nur zu sich selbst gnadenlos, sondern auch zu ihrem Umfeld, was natürlich auch seine Schattenseiten hat.
Ja, aber mal ganz ehrlich, man kann sich schlecht vorstellen, dass ausgerechnet Madonna eine easygoing, laissez-faire-Mutter ist. Jan, lass uns mal schauen, wie diese Brüche in Madonnas Leben immer wieder Kreativität freisetzen. Nach der Scheidung wirkt ihre Musik oft härter, wütender und experimenteller.
Alben wie Hard Candy und MDNA haben zwar nicht den gleichen Klassikerstatus, aber sie zeigen eine Frau, die sich weigert, bequem zu werden. Statt sich auf alten Hits auszuruhen, holt sie sich Neuproduzenten, Hip-Hop-Einflüsse, Elektropop. Manchmal gelingt es, manchmal wirkt es forciert, aber nie langweilig.
Ja, man hat das Gefühl, sie scheint lieber scheitern zu wollen, als Nostalgieschleifen zu drehen. Und gleichzeitig muss sie sich als alternde Frau im Pop behaupten. In einem Business, das Frauen nach 35 gerne entsorgt. Ich finde es unmöglich.
Stimmt, Kommentare über Falten, über ihren Körper, über angebliche Schönheits-OPs nehmen zu, während männliche Kollegen gemütlich grau werden dürfen. Aber Madonna reagiert mit Trotz. Neue Looks, neue Frisuren, neue Touren, die körperlich so anstrengend sind, dass 20-Jährige schon aus der Puste wären.
Aber hallo, wenn man ihre Workouts und Proben sieht, weiß man, diese Frau hat keine Zeit für die Idee, würdevoll alt werden im klassischen Sinne. Dennoch kommt Madonna an ihre körperliche Grenze, als sie 2019 mit ihrem Konzeptalbum Madame X auf Tour geht. Die Tour ist zwar kleiner, aber anspruchsvoll. Viele Shows, viel Tanz, viel Nähe zum Publikum. Madonna plagen Knie- und Hüftprobleme, Verletzungen und sie muss Konzerte absagen.
Das sind Momente, in denen viele Fans sagen, jetzt merken wir, sie ist keine Maschine. Madonna zeigt Verletzlichkeit, auch wenn sie natürlich wieder inszeniert und in Kunst verwandelt. Aber gibt es einen Plan B neben Musik und Tourleben?
Also ich denke, Madonna ist und bleibt ein Vorbild, auch was Business betrifft. In den letzten Jahren hat Madonna ihre Marke immer wieder stärker Richtung Beauty und Lifestyle erweitert. Hautpflege, Make-up, Kampagnen, die ihr Gesicht zu einem Kunstobjekt zwischen Filter und Realität machen.
Manche finden das inspirierend, andere verstörend, vor allem wenn Filter und Eingriffe so weit gehen, dass sie kaum wiederzuerkennen ist.
Ach was, sie spielt mit dem Effekt, bin ich das oder ein Avatar von mir? Es ist fast so, als hätte sie begriffen, dass das Bild Madonna längst eine eigene Figur ist, die sie eben nach Belieben verzerrt.
Gleichzeitig nutzt sie Social Media wie eine Bühne, auf der alles passieren kann. Tanzvideos mit ihren Kindern, Proben in Studios, nostalgische Rückblicke, Selfies mit krassen Filtern. Manchmal wirkt es chaotisch, manchmal sehr kalkuliert, manchmal einfach nur wie späte Nachtposts, bei denen niemand mehr mit ihr diskutiert hat. Aber darin steckt wieder dieses Ich bestimme, wie ihr mich seht, selbst wenn das Bild vielen nicht gefällt.
Madonna bleibt die Chefin über ihre Darstellung, auch auf die Gefahr hin, dass Leute sagen, das ist mir zu viel.
Absolut, da bin ich ganz bei dir.
Boah, Jan, und es gibt eine großartige Neuigkeit. Madonna hat gerade ihr 15. Studioalbum angekündigt, Confessions 2. Eine direkte Fortsetzung übrigens ihres legendären Confessions on the Dancefloor aus 2005.
Echt jetzt?
Es soll angeblich am 3. Juli diesen Jahres über Warner Records erscheinen. Boah, es ist so großartig, ich freue mich schon.
Absolut. Und natürlich bleibt sie in der Werbewelt präsent. Ob Modekampagnen, Beauty-Linien oder Kooperationen mit Luxusmarken. Sie ist gleichzeitig Heldin, Antiheldin, Bösewichtin, Mutter, Chefin, Studentin des Lebens und Lehrerin einer Generation. Egal wie man zu ihr steht, ignorieren ist praktisch unmöglich. Und vielleicht ist das ihr größter Trick. Sie hat uns beigebracht, dass man nicht perfekt sein muss, um groß zu sein. Nur kompromisslos.
Wer mit 19 Popcorn in New York zum Abendessen hatte und heute 6 Kinder, unzählige Alben und ein halbes Weltgedächtnis voller Erinnerungen an ihre Songs, der darf sich auch mal mit Gott vergleichen. Na, zumindest in Sachen Popkultur.
Sie ist die Schutzpatronin aller, die sich nicht entschuldigen wollen, wenn sie laut, bunt, kompliziert und ein bisschen größenwahnsinnig sind. Wir jedenfalls lieben die Popkönigin Madonna, oder Manja?
Ja, ohne Zweifel, Jan. In diesem Sinne, bleibt wie ihr seid, lasst euch nicht verbiegen und bis dann, sagen Manja
und Jan. Übrigens, wenn ihr auf Crime-Fälle steht, dann hört mal rein in Mord and Short, unseren Podcast für alle, die es kurz und kompakt mögen, immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Die Links findet ihr in unseren Shownotes.